Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das wollte Petrus auch, dass Jesus der Mittelpunkt in seinem Leben ist. Und das wollte er lieben. Danach wollte er sich ausrichten. Und so konnte er sagen, Jesus, ich will überall mit dir hingehen, egal was passiert. Und ich lese uns den Predigttext für heute aus Markus 14, die Verse 66 bis 72. Die Verleugnung des Petrus. Petrus war noch immer unten im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des hohen Priesters dazu. Sie sah Petrus, der sich am Feuer wärmte, und betrachtete ihn genauer. Da sagte sie, du warst auch mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Petrus stritt es ab und sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und er ging hinaus in den Vorhof des Palastes. In dem Moment krähte der Hahn. Als ihn das Dienstmädchen dort wieder sah, fing sie noch einmal an damit. Sie sagte zu denen, die dabei standen, der gehört auch zu denen. Aber Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf sagten dann auch die anderen, die dabei waren, zu Petrus, natürlich gehörst du zu denen, du bist doch auch aus Galiläa. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Im selben Moment krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und er fing an zu weinen. Petrus, der große Held, der Fels, versagt auf ganzer Linie in dieser Geschichte. Sehr spannend, Jesus kommt hier gar nicht direkt vor in dieser Erzählung, nur Petrus und sein Versagen. Und da gab es ja diese Vorgeschichte. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, was kommen würde. Ihr werdet mich alle im Stich lassen. Und sie waren betroffen und still gewesen. Keiner wagte, Jesus zu widersprechen. Keiner? Doch einer. Petrus sagte nämlich doch hier, ich werde nicht versagen. Und Jesus sagt, doch, Petrus auch du. Aber Petrus antwortet, nein, auf keinen Fall. Ich nicht, alle anderen schon. Denen wird es meinetwegen passieren, aber mir nicht. Ich würde doch mein Leben für dich opfern. Eher sterbe ich, als dass ich dir untreu werde. Ich kann bestehen. Ich bin gut, wenigstens tief in mir drin, im Kern meines Herzens. Mir passiert es nicht, sagt Petrus. Mir passiert es nicht, sagt der junge Politiker. Ich werde nicht wie die anderen sein, rücksichtslos, hart, machtbesessen. Ich werde nicht irgendwie noch Zusatzjobs annehmen, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern ich will ganz da sein für die Menschen und für die Politik. Ich werde es nicht meine Kontakte ausnutzen, wenn die Krise ist und dann noch Geld kassieren, damit ich einen Maskendeal vermittle. Ich werde meine Ideale nicht verraten. Mir passiert es nicht, sagt der junge Ehemann. Ich werde in meine Ehe investieren. Ich werde mit meiner Frau über alles reden, alles mit ihr teilen. Ich werde nicht so einer sein, der seine Ehe verflachen lässt. Mir passiert es nicht, sagt die junge Lehrerin. Ich werde nicht so wie die Alten, zynisch und hart werden gegenüber den Schülern. Mit der Zeit immer gleichgültiger gegenüber ihnen. Mir passiert es nicht, sagt die Schülerin. Ich werde zu meinen Klassenkameraden stehen, egal was die anderen auf dem Schulhof sagen, auch wenn sie noch so oft und so hart über sie herziehen. Mir passiert es nicht, sagt der Unternehmer. Ich opfere nicht alles dem Geschäft unter. Ich vernachlässige nicht meine Familie und meine Freunde. Ich gehe keine krummen Wege, um noch mehr Geld zu verdienen. Uns passiert es nicht, sagen die jungen Eltern. Wir machen es anders, als es unsere Eltern getan haben, die wir erlebt haben. Wir werden unsere Kinder immer fördern, immer geduldig sein. Uns wird nie die Hand ausrutschen. Wir werden starke und sichere und frohe Kinder haben. Es ist immer dieselbe Grundmelodie. Mir passiert es nicht, rufen Petrus und Petra in uns. Auch wenn es allen anderen passiert, mir passiert es nicht. Stolz und selbstsicher können wir so lange reden, bis der Hahn kräht. Aber dann gab es da doch diesen einen Kompromiss, wovon ich finanziell profitiere oder wo ich die Wahl besser und schneller gewinnen kann. Da bot sich die Gelegenheit, das Geschäft doch schneller nach vorne zu bringen. Da waren die Schüler so schwierig, die Kinder so undankbar und nervig, der Ehepartner doch nicht so verständnisvoll, wie er hofft, die Spötter auf dem Schulhof mit der Zeit so übermächtig. Und schon war es passiert. Mir und nicht den anderen. Der Hahn kräht. Alle Selbstsicherheit ist plötzlich dahin. Und das arrogante Auftreten rächt sich. Das ist die Petrus-Geschichte. Mir passiert es nicht. Und Jesus sagt doch genau dir, Petrus. Schauen wir mal näher hin. Als Jesus ihn ganz am Anfang ruft, mit den anderen Jüngern zusammen, dann ruft er ihm, damit Petrus bei ihm ist. Du sollst mit mir sein. Das ist der Anfang. Jesus bei Petrus und Petrus bei Jesus. Aber jetzt sind sie getrennt. Jesus ist verhaftet und schon auf dem Weg zu Pilatus und Petrus wärmt sich noch am Feuer, da wo die Soldaten mit ihren Frauen sitzen. Und man kann sich schon fragen, was will er da? Und dann kommt die Magd und sie spricht ihm an und sagt, du bist doch auch einer von diesen Jesus-Leuten. Und Petrus sagt ganz erbost, wo denkst du hin? Und wir merken, wie schnell hat er alles vergessen. Die 3 Jahre an der Seite von Jesus, vergessen, wie er seine Schwiegermutter heilte, vergessen das gemeinsame Fischen, die vielen Kilometer, die sie gemeinsam gewandert sind, vergessen die langen und vertrauten Gespräche, das gemeinsame Tun, vergessen, wie Jesus ihn einbezieht in sein Handeln und ihn sogar an die Spitze seines Jüngerteams stellt. Alles vergessen. Aber diese Magd, die lässt sich nicht beirren. Doch sicher ruft sie zu den anderen zu. Das ist auch einer von dieser Jesus-Bande. Und Petrus sagt wieder, nein, nein, wovon redest du bloß? Und dann das dritte Mal die höchste Steigerung und man muss da schon fragen, wo stehst du, Petrus? Du hast es doch versprochen. Und jetzt, wo stehst du, gerade jetzt, als es darauf ankommt, an Jesus Seite zu stehen? Du hast doch gesagt, mir passiert es nicht. Aber dann sagen die Umstehenden, hör mal, wie du redest. Wir erkennen dich doch an deinem Dialekt und wie du angezogen bist. Du bist doch einer aus dem Norden. Du bist einer von diesen Jesus-Leuten. Und da wird Petrus leidenschaftlich. Petrus ist ja so ein Typ, der ist leidenschaftlich dabei. Das ist sein Charakter. Leidenschaftlich hat er Jesus widersprochen, mir passiert es nicht. Und leidenschaftlich flucht und schwört er und nennt Jesus noch nicht mal beim Namen. Gott soll mich bestrafen, wenn ich diesen Menschen kenne, ruft er. Ich kenne diesen Menschen nicht. Es ist ja schon spannend, dass er sagt, diesen Menschen. Und das ist das Ende. Petrus sagt sich von Jesus los. Endgültig. Er will lieber verflucht sein, als Jesus zu kennen. Jetzt, als es ernst wird, als es darauf ankommt, zu Jesus zu stehen, da schneidet Petrus das Band, was diese beiden Männer miteinander verbindet, durch. Er unterschreibt die Scheidungsurkunde. Er reicht die Kündigung ein. Endgültig und unwiderruflich. Jesus wendet sich immer mehr dem Kreuz zu und Petrus wendet sich von Jesus ab. Und dann kräht der Hahn. Und ich stelle mir vor, wie Petrus da steht und er denkt, das ist doch alles nur ein schlechter Traum. Aber es ist zu spät. Auch er hat versagt, wie alle anderen. Auch er hat Jesus im Stich gelassen, wie Judas. Der große Petrus mit dem Ehrentitel der Fels. Jetzt ist er nur noch ein Häufchen Elend. Und er schämt sich so sehr, dass er sich der Tränen, die er jetzt weint, nicht mehr schämt. Er schaut in den Spiegel und er kann seinen eigenen Anblick nicht mehr ertragen. Denn Hoffnung ist hier keine mehr. Was wird jetzt passieren? Er hat doch gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Was soll an dem Tag passieren, wenn Jesus wiederkommt, wenn er, wie er angekündigt hat, all unser Tun offenlegen wird und das Urteil sprechen wird? Was soll er sagen? Petrus? Petrus, wer bitte? Jesus muss doch sagen, diesen Menschen kenne ich nicht. Das ist die Geschichte des Petrus und ich glaube, wir können daraus etwas lernen. Das Erste, wir können für uns selber nicht garantieren. Und ich finde es ja ganz spannend, was wir manchmal alles so singen. Gerade wenn wir so die Lieder von Hillsong oder der Outbreak Band singen, habt ihr eben auch innerlich und am Bildschirm die auch wirklich laut mitgesungen. Ich will dir nah sein. Ich werde dir folgen. Mein ganzes Leben will ich in dir verlieren. Und auch all die anderen Lieder, wo wir sagen, Jesus, ich mache alles für dich. Und du bist der Beste und ich werde immer folgen. Und wir singen das so locker. Und so überzeugt wir im Lobpreis auch davon sind und Jesus proklamieren, sieht es in unserem Alltag dann auch so überzeugt und laut aus? Oder gelingt es uns da nicht eher weniger? Wir können uns selber nicht sicher sein. Wir sind so leicht dabei, uns zu überschätzen. Mir passiert das nicht. Ich hätte nicht abgedrückt, zugegriffen, mitgegrölt, geschwiegen, mich gehen lassen oder draufgehauen. Wirklich nicht? Können du und ich, können wir das wirklich über unser Leben sagen? Kein Verrat an uns im Allerheiligsten, kein Versagen, wenn es darauf ankommt, keine fristlose Kündigung für unseren Glauben, für unsere Liebe, für unsere Hoffnung, kein treuloses Schweigen, wenn wir nach Jesus gefragt werden. Ich glaube, wir können die Hand nicht für uns ins Feuer legen. Und wir haben keinen Grund zu denken, mir kann das nicht passieren. Auch von uns muss es heißen, das Böse steckt auch in mir. Diese dunkle Möglichkeit, diese Abgründe, die sich in meinem Leben auftun. Es steckt in Petrus, als er Jesus verleugnet. Es steckt in Kain, als er seinen Bruder Abel erschlägt. Es steckt in Abraham, als er lieber Sarah opfert für seine eigene Sicherheit. Es steckt in Jakob, als er seinen Bruder Esau ums Erbe betrog. Es steckt in Mose, als er den Ägypter erschlägt. Es steckt in Salomo, als ihm seine ganze Macht, die er hat, und seine Klugheit zu Kopf steigt. Es steckt in uns. Das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf, lesen wir im Alten Testament. Wir haben keinen Grund, überheblich und selbstsicher zu sein. Und das Zweite, wir brechen damit nicht nur irgendein Gebot, sondern wir verletzen damit unsere tiefste Loyalität zu Jesus. Das Schlimme an dem, was Petrus tut, ist ja nicht der Regelverstoß an sich, das Überqueren irgendeiner roten Linie oder das moralisch Anstößige. Das Schlimme ist ja, dass er damit mit seinem Verhalten im Grunde Jesus anspuckt. Er spuckt den an, der ihn berufen hat, der ihn in die Lehre genommen hat, der ihm den Himmel aufgeschlossen hat. Den spuckt er ins Gesicht und das schmerzt Jesus. Jesus geht an dieses Kreuz verlassen, verraten, verleugnet, verstoßen, verachtet und verkauft. Schmerzt es uns eigentlich, was wir anderen und was wir damit auch Jesus antun? Wir verletzen die Liebe zu Jesus, wenn herauskommt, was in uns steckt. Und das ist das eigentlich Schlimme. Ich komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und ich habe in Wuppertal studiert. Und dann musste ich daran denken, dass Johannes Rau Bürgermeister der Stadt Wuppertal war. Er war lange Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und er war von 1999 bis 2004 Bundespräsident von Deutschland. Johannes Rau war Christ. Er wollte versöhnen statt spalten. Er bat in der Knesset in Jerusalem um Vergebung für die unermessliche Schuld des Holocaust. Und seinen Glauben hat er nie verschwiegen, auch als Politiker nicht. Er galt als integer und bescheiden. Aber auch er stolperte. Die Feier zu seinem 65. Geburtstag zahlte die Westdeutsche Landesbank. Und einige private Flüge und ausgesprochene Vergnügungsreisen von NRW-Politikern aus beiden großen Parteien ließ er sich auch bezahlen. Auch Johannes Rau hatte seine Petrus-Seite. Johannes Rau ist 2006 gestorben und da bitte ich die Technik, das Bild einzublenden. Und er ist in Berlin auf dem Friedhof beerdigt worden. Und er hat sich einen ganz bestimmten Satz für seinen Grabstein ausgesucht. Auf dem großen Bild sieht man es nicht, deswegen haben wir jetzt gleich auch noch das kleine Bild. Dann hat sich den Satz ausgesucht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ich finde, dieser Grabstein ist eine starke Predigt. Das ist die Überschrift meines Lebens, sagt Johannes Rau. Nicht der Oberbürgermeister von Wuppertal, nicht der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, nicht der Bundespräsident von Deutschland, nicht der vielfache Ehrendoktor und Hochdekorierte. Nein, der, der mit dem Jesus von Nazareth war. Wenn man das mal von dir und von mir mal sagen könnte. Aber auch im guten Sinne ist es ja ein Armutszeugnis. Es ist die Anrede der Magd an Petrus. Es ist der Satz, der das schlimmste Versagen des ersten Jüngers im Staate auslöst. Nein, sagt Johannes Rau damit, ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich bin mir selbst nicht sicher. Das, was in Petrus steckt, das steckt auch in mir. Und dass ich das weiß und dass ich das bekenne, das macht es noch lange nicht gut. Wenn ein Präsident, der glaubwürdig sein wollte, das von sich sagt, was sagt es uns? Was sagt es der großen Internetgemeinde, die in den sozialen Netzwerken ganz selbstsicher über Menschen urteilt und andere einfach nur so runterputzt? Was sagt es uns als Gemeinde, wenn bei uns Menschen versagen, wenn wir scheitern? Wenn Dinge nicht gelingen, wie urteilen und wie reden wir darüber? Die Botschaft scheint ja ganz oft zu lauten, uns, mir, wäre das nicht passiert. Was sagt es mir, der ich das schon selber in meinem Leben oft erlebt habe, wenn der Hahn krähte und ich merkte, das war solch ein Petrus-Moment bei mir. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wer mit Jesus unterwegs ist, wer eine lebendige Beziehung zu ihm hat, der wird hoffentlich auch nüchterner mit sich selbst umgehen und dann auch hoffentlich barmherziger und liebevoller mit anderen. Vielleicht hat Petrus an diesem Tag verlernt zu sagen, alle anderen mögen missbauen, aber ich nicht. Allen anderen konnte er ja so etwas zutrauen und deswegen konnte er auch von oben herab auf sie schauen. Ihm würde das nicht passieren, da war er sich ganz sicher. Aber vielleicht hat er das an dem Tag gelernt. Und vielleicht hat er an diesem Tag gelernt, was das Wort Erbarmen heißt. Denn Erbarmen ist das Heilmittel gegen Arroganz. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Jesus ging seinen Weg ans Kreuz, geschlagen, bespuckt und festgenagelt. Und durch das Versagen seines engsten Freundes. Und doch wurde dieser Schmerz zum Segen. Die Niederlage zum Sieg. Sein Tod zum Leben. Sein Leiden bedeutet Vergebung für Petrus. Sein Durchhalten hebt die Scheidung auf, die Petrus ausgesprochen hat. Das Ja von Jesus ist stärker als das noch so leidenschaftlich und entschiedene Nein von Petrus. Und doch ist nichts von dieser Dramatik aufgehoben. Keine Träne wurde hier umsonst geweint. Und dieses Ende ist ja alles andere als selbstverständlich. Denn die Sünde bleibt lebensgefährlich, das sehen wir an Judas. Ein Wunder, ein staunenswertes Wunder bleibt dieser Sieg und es ist der Sieg von Jesus und nicht der von Petrus. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth, weil dieser Jesus mit diesem Petrus war und ist. Und stellen wir uns jetzt mal vor, Petrus kommt zurück in die Gemeinschaft der Jünger. Und jetzt haben die Jünger, weil Jesus nicht mehr lebt, einen neuen Chef auserkoren. Und Petrus kommt und sagt, Freunde, ich bin wieder da, wir machen weiter. Dann müsste eigentlich dieser neue Chef sagen, Petrus, schön, dass du wieder da bist, aber das geht nicht. Erinnere dich an das, was du gesagt hast. Für dich geht es nicht weiter. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn Jesus dazukommen würde, würde Jesus sagen, ich nehme Petrus wieder mit. Und eins will ich euch sagen, Freunde der Sonne. Andere kriegt ihr nicht. Ihr kriegt nur Menschen mit Brüchen. Menschen, die ein schwieriges Herz haben. Menschen mit schwierigen Motiven, mit dunklen Abgründen in ihrer Seele. Die immer wieder angewiesen sind auf die Gnade. Und stellt euch vor, Petrus käme heute hier rein und würde sagen, ich will hier mitarbeiten. Wir mitarbeiten im BGR oder ich will euer Pastor sein. Wenn ihr jetzt Petrus nicht kennen würdet, ich würde wetten, einige würden sagen, nee, so einer nicht. Aber ich bin überzeugt, Jesus würde sagen, den nehme ich. Und andere kriegt ihr nicht. Ihr bekommt nur Menschen mit schwierigem Herzen, mit schwierigen Motiven, mit dunklen Abgründen, die immer wieder selbst angewiesen sind auf die Gnade. Aber eins sage ich euch, mit solchen Leuten baue ich die Gemeinde der Zukunft. Das ist das Evangelium vom krähenden Hahn. Wir können uns nicht auf uns selber verlassen. Aber das Krähen des Hahns und das Weinen des Petrus behalten nicht das letzte Wort. Und anstatt uns als geschiedene Leute anzusehen, fragt Jesus uns nur einen Satz. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wenn das so ist, dann dürfen wir ihm antworten und sagen, Amen, so soll es sein. Amen.